Ja, ich wünsche euch auch allen einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen. Ich war ja schon das ein oder andere Mal hier und würde gerne heute eine Predigt über das Thema der Gemeinde halten und habe eine Frage zu Beginn mitgebracht. Wer von euch war denn schon mal im Mittelmeerraum, da wo es so antike Ausgrabungsstätten gibt und hat sich dort mal so eine Ausgrabungsstätte angeguckt? Das gibt es ja an verschiedenen Stellen, wahrscheinlich so eine der bekanntesten ist wahrscheinlich in Rom, das Forum Romanum, so direkt neben dem Kolosseum, wo ganz viele Gebäude wieder ausgegraben wurden und wo man sich das nochmal anschauen kann, wie die das früher gebaut haben. Und ein Merkmal dieser ganzen antiken Baukunst ist, dass dort ja ganz viel mit Säulen gearbeitet wurde. Also dass es dort viele dieser Säulen und Pfeiler gibt. Und ich habe da so ein bisschen drüber nachgedacht und letztendlich, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Säulen beschäftigt, dann haben die ja im Grunde zweierlei Bedeutungen. Und auch damals schon in der Antike, da gibt es zum einen so tragende Säulen. Das heißt, das sind Säulen, die irgendwie die Wände ersetzen und wo die Aufgabe der Säule ist, dass sie das Gebäude trägt, also dass sie die Decke tragen. Das haben wir zum Beispiel in so großen Säulenhallen oder in Athen ja ganz berühmt, die Akropolis, die ja letztendlich hauptsächlich auf diesen Säulen steht. Das heißt, die Säulen sind sozusagen Stützpfeiler von Gebäuden. Dann gibt es aber auch immer wieder mal so einzelne Säulen, so Säulenmonumente. Das heißt, es sind so einzelne Säulen mitten in der Landschaft, die sozusagen als Gedenksäulen fungieren. Das heißt, da gibt es nichts, was die irgendwie stützen, sondern die stehen einfach nur da, um sich an irgendwas zu erinnern. Und das gibt es ja sogar heute in der heute in Deutschland, sogar bei uns in Berlin zum Beispiel, wer die Siegessäule kennt, die daran erinnert an die Gründung des Kaiserreichs im Jahr 1871. Also man hat immer wieder so diese Säulen, die an gewisse Ereignisse oder an gewisse Dinge erinnern sollen. Und selbst in der Bibel begegnen uns diese zwei Arten von Säulen. Wir haben einerseits beim Bau des Tempels werden Säulen verwendet. Das lesen wir in 1. Könige 7, Vers 21. Als Salomo den Tempel bauen lässt, da werden vor dem Tempeleingang werden da auch zwei Säulen hingebaut, die sogar Namen bekommen. Boas und Jachin heißen die beiden Säulen. Und wir haben aber auch Gedenksäulen. So lesen wir bei dem anderen Sohn von David, bei Absalom, in 2. Samuel 18, Vers 18. Dass er sich eine Gedenksäule hat errichten lassen, weil er keinen Sohn hatte. Also der Absalom hat sich gedacht, ich habe keinen Sohn, ich habe nichts eigentlich, wo es in meiner Linie irgendwie weitergeht und ich muss irgendwie meinen Namen erhalten und deshalb lässt er sich eine Gedenksäule bauen. Wie hat man damals diese Säulen gebaut? Woraus bestanden die? In der Regel, wie man es heute kennt, sind die meisten aus Stein. Aber man hat nicht nur aus Stein gebaut, man hat auch Säulen aus Holz gebaut. Die sind heute dann wahrscheinlich zum Teil weniger erhalten und hat dann zum Teil da eben Stuck drumherum gemacht, um die zu verzieren. Das heißt, das waren nicht einfach nur irgendwelche Stangen in der Landschaft, die nach nichts Besonderem ausgesehen hat, so wie man heutzutage ja manchmal baut, sondern früher hatten wir da doch viel mehr Verzierungen reingelegt. So, vielleicht fragt ihr euch mittlerweile, wo will der jetzt hin? Was soll das, dass wir jetzt hier über Säulen, über die Antike reden? Weil es soll jetzt hier weder um den architektonischen noch um den archäologischen Vortrag heute Morgen gehen, sondern wir wollen uns damit beschäftigen, was die Gemeinde Jesu mit einer Säule zu tun hat und was das ganz konkret für uns heute bedeutet. Und dazu möchte ich einen Bibeltext lesen aus 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Und ich lese es aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, dies schreibe ich dir, also Paulus an Timotheus, und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler, also eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Paulus schreibt hier also diesen Brief an Timotheus und er gibt ihm da noch so einen Rat mit, wie er sich in der Gemeinde verhalten soll und beschreibt in diesem Zusammenhang mal kurz, was Gemeinde ist. Und er bezeichnet sie hier mit drei verschiedenen Sachen. Zum einen bezeichnet er sie als das Haus Gottes. Dann spricht er davon, dass die Gemeinde ein Pfeiler der Wahrheit ist und gleichzeitig auch noch eine Grundfeste, also ein Fundament der Wahrheit. Also ein Haus, alles drei ist letztendlich aus dem Bau heraus. Das ganze Haus ist die Gemeinde. Die Gemeinde wird aber auch eben auch als eine Säule und auch als eine Grundfeste bezeichnet. Und wir wollen den Fokus heute mal ein bisschen auf dieses Thema legen, die Gemeinde als die Säule oder als eine Säule der Wahrheit. Was bedeutet das und was bedeutet das ganz konkret für uns als Gemeinde Jesu? Wir haben gerade diesen Begriff der Säule, haben wir auch noch an anderen Stellen im Neuen Testament, wo von Säulen der Rede ist, also in Offenbarung 3, Vers 12 ist davon die Rede, dass derjenige, der überwindet, der wird ein Pfeiler, eine Säule im Tempel Gottes sein. Also diese ganz konkrete Verheißung, wer an Jesus dranbleibt, der wird zu einer Säule in seinem Haus, in seinem Tempel, in seiner Gemeinde werden. Und in Galater 2, Vers 9 lesen wir auch noch davon, dass es auch schon in der Gemeinde selber, in der frühen Gemeinde, so Säulen gab, also feste Stützen, die die Gemeinde zusammengehalten haben. Nämlich Jakobus, Petrus und Johannes werden dort von Paulus als die Säulen, als die Pfeiler der Gemeinde bezeichnet. Also wir merken, dass so Pfeiler, Säulen eine ganz wichtige Bedeutung haben und das ist ja auch heute so in unserem Sprachgebrauch spricht man auch immer wieder von Säulen, von Stützpfeilern, also wenn ich mal nur an so eine Fußballmannschaft denke, da ist ja oft auch davon die Rede, da gibt es so ein Grundgerüst oder das ist so ein Eckpfeiler in der Mannschaft, das sind die Spieler, die ganz besonders wichtig sind, die eine ganz besonders wichtige Rolle haben, die werden als Säulen bezeichnet. Und deshalb spielt auch eine Säule auch in unserem heutigen Textzusammenhang eine ganz, ganz wichtige Rolle für uns. Und jetzt wollen wir uns das mal ein bisschen anschauen, was bedeutet es denn, dass wir hier als Gemeinde als Pfeiler der Wahrheit bezeichnet werden. Was bedeutet das? Und ich glaube, auch hier steckt wieder dieses Zweierlei drin. Einerseits haben wir ja gesehen, Säulen als tragende Säulen, die etwas zusammenhalten. Und auf der anderen Seite haben wir Säulen, diese Gedenksäulen, diese Monumente, die letztendlich etwas proklamieren sollen, die an etwas erinnern sollen. Und ich glaube, dass dieses Zweierlei auch in dieser Aufgabe als Gemeinde steckt, dass wir Säulen der Wahrheit sein sollen. Wir sollen einerseits als Gemeinde die Wahrheit zusammenhalten und andererseits ist es unsere Aufgabe, aber auch die Wahrheit zu proklamieren, die Wahrheit zu verkündigen. Stellt sich natürlich die spannende Frage, was ist Wahrheit? Und genau mit der Frage wurde Jesus ja auch konfrontiert von Pilatus, der ihn genau diese Frage stellt, was ist Wahrheit? Und deshalb glaube ich, ist es kein Zufall, dass Paulus hier genau in diesem Zusammenhang, wenn er von dem Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit spricht, dieses kurze Glaubensbekenntnis anhängt in Vers 16, wo er eben sagt, er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, das ist etwas, das auch eint, das zusammenhält. Das heißt, es geht hier um absolute Grundlagen der Gemeinde. Und gleichzeitig ist so ein Glaubensbekenntnis aber auch etwas, was die Aufgabe der Gemeinde ist, was wir auch nach außen formulieren sollen. Das ist nicht so ein innerer Kodex, von dem bloß keiner was wissen darf. So ein Geheimnis, so dass wir so ein Geheimbund sind, wo die Leute sich draußen fragen, was machen die überhaupt? Sondern eigentlich, und ich sage bewusst eigentlich, weil es leider nicht immer so ist, eigentlich sollte das ein Glaubensbekenntnis etwas sein, wo alle Menschen drumherum wissen, das ist das, wofür die Christen stehen. Ob sie das glauben, ob sie das für gut halten, ob sie das für richtig halten, das sei mal dahingestellt. Aber es sollte eigentlich klar sein, wofür wir stehen. Worum geht's hier in diesem Glaubensbekenntnis? Hier ist von ihm die Rede. Also er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und so weiter. Und die erste Frage, die sich ja vielleicht mal stellt, ist ja, wer ist denn er? Und die Antwort ist relativ einfach. Hier geht es natürlich um Jesus. Das heißt, es geht um ein Glaubensbekenntnis, wer Jesus ist. Wenn man sich diese Struktur anschaut von diesen sechs Zeilen, dann merkt man, dass es im Grunde sind es drei Strophen. Es gehören immer zwei Zeilen zusammen und wir haben immer zwei Perspektiven. Einmal so eine irdische und einmal eine himmlische Perspektive. Und es wechselt immer so. Erste Strophe ist es erst irdisch und dann himmlisch. Dann ist es in der zweiten Strophe erst himmlisch und dann irdisch. Und dann wieder irdisch und himmlisch. Also es ist ganz bewusst auch, ja, ich sag mal, mit einer Struktur versehen. Es ist ganz bewusst auch ein poetischer Text, der letztendlich dieses Glaubensbekenntnis auch merkbarer macht. Worum geht es jetzt aber im Detail? Zunächst mal beginnt es damit, Jesus, er ist offenbart im Fleisch. Jesus wurde Mensch. Der allmächtige Gott ist Fleisch geworden, sagt man heute ja im Grunde auch nicht immer so, so ein bisschen so biblische oder auch ältere Sprache, aber was damit gemeint ist, ist schlicht und einfach, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt. Er hat sich als Mensch offenbart. Und er wurde nicht einfach nur irgendein Mensch, Jesus wurde letztendlich wahrer Mensch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, könnte man sagen, was ist daran jetzt so entscheidend, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Aber Johannes, der Apostel, schreibt in seinem zweiten Johannesbrief im Vers 7, da redet er davon, dass er sagt, viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Also Johannes hält einerseits fest, das sind viele, die behaupten, Jesus ist gar nicht wirklich Mensch geworden. Da war dann davon die Rede, das war zwar Gott, aber der hatte nun den Scheinleib, also der war nicht wirklich Mensch. Der sah zwar so aus wie ein Mensch, aber eigentlich war es ja wie so ein Engel oder wie auch immer man das dann bezeichnet hat, aber er war nicht wirklich Mensch. Zweierlei Dinge. Einerseits macht Johannes somit schon mal deutlich, dass dieses Glaubensbekenntnis notwendig war, um klar festzuhalten, nein, Jesus war Mensch. Und gleichzeitig macht er aber auch die Wichtigkeit deutlich. Er sagt nämlich, der sowas behauptet, das ist der Verführer und der Antichrist. Er sagt nicht, das sind zwei unterschiedliche theologische Sichtweisen, das kann man so oder so sehen, ist nicht so entscheidend. Johannes macht deutlich, es ist sehr entscheidend. Warum? Naja, zum einen war es sehr entscheidend, dass Jesus Mensch wurde, weil er für unsere Schuld am Kreuz sterben musste. Und er konnte nur sterben, indem er Mensch geworden ist. Denn Gott kann natürlich nicht sterben. Nur als Mensch war Jesus in der Lage, für uns zu sterben. Und nur als Mensch war er nicht nur in der Lage, sondern nur als Mensch war dieser Opfertod letztendlich auch wirksam für uns. Das heißt, er musste Mensch werden, um für uns sterben zu können. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite der Menschwerdung Jesu ist, was sie auch extrem wichtig macht, ist, dass wir in Jesus sehen, wie Gott sich Menschsein vorgestellt hat. Dass wir in Jesus letztendlich auch das Ziel unseres Lebens sehen. Gott hat den Menschen geschaffen und wir merken, dass dieser Mensch dem Anspruch Gottes eigentlich gar nicht gerecht worden ist. Und das ist letztendlich, er hat ihn zum Ebenbild geschaffen, so lesen wir es schon ganz am Anfang in der Bibel. Und wir lesen dann nur von einem Menschen, wo es dann heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, nämlich Jesus. Und was sich zunächst mal wie eine schlechte Nachricht für uns anhört, wird in Jesus aber zu einer guten Nachricht. Weil wir lesen, dass wir durch den Geist in sein Bild verwandelt werden. 2. Korinther 3, Vers 18. Das heißt, Jesus als wahrer Mensch wird automatisch auch zu dem Ziel unseres Glaubens. Es geht darum, ihn immer ähnlicher zu werden. Das ist mal so dieser erste Punkt. Er ist offenbart im Fleisch. Es geht dann weiter, dass es heißt, er ist gerechtfertigt im Geist. Und das ist so ein bisschen, vielleicht stellt man sich die Frage, was heißt gerechtfertigt im Geist, was bedeutet das jetzt? Ich habe mal geguckt, auch in anderen Übersetzungen, auch in der Schlachter und Elberfelder wird es genauso beschrieben. Die NGÜ, die neue Genfer Übersetzung, trifft es ein bisschen besser, oder was heißt besser, verständlicher für unsere heutige Zeit. Die übersetzt es nämlich mit, er ist beglaubigt durch den Geist. Das heißt, der Geist bestätigt, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes und der Messias ist. Und auch das sehen wir wieder auf verschiedene Art und Weise. Zum einen ganz offensichtlich bei der Taufe Jesu, wo wir sehen, dass einerseits der Heilige Geist auf ihn sichtbar niederkommt. Es ist nicht, da heißt es nämlich wie eine Taube, es ist ja nicht eine Taube, die runterfliegt auf Jesus, sondern der Heilige Geist kommt sichtbar auf ihn, er wird sichtbar beglaubigt und dazu kommt noch die Stimme Gottes, das ist mein geliebter Sohn, an dem ihr Wohlgefallen haben sollt. Und gleichzeitig sehen wir aber auch auf der anderen Seite, dass er auch durch seinen Dienst bezeugt, dass er durch den Geist beglaubigt ist. Also Jesaja 61, Vers 1, da heißt es folgendes. Da ist davon die Rede, da heißt es, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Diesen Text liest Jesus später in Lukas 4, Vers 18 in der Synagoge in Nazareth. Und er sagt am Ende, nachdem er das gelesen hat, dieser Vers ist heute in Erfüllung gegangen. Also Jesus betont, dass der Geist auf ihm ruht. Er sagt, dass in ihm letztendlich diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Und letztendlich durch seine Zeichen und Wunder, die er tut, macht er deutlich, dass genau das eben passiert. Dass er Wunder tut, dass er Zeichen tut, dass der Geist des Herrn auf ihm ist. Also er ist offenbart im Fleisch und gerechtfertigt im Geist. Er ist letztendlich wahrer Mensch geworden und das ist letztendlich auch vom Heiligen Geist bezeugt worden. Das ist diese erste Strophe. Dann geht's weiter in der zweiten. Er ist erschienen den Engeln. Das heißt, er wurde proklamiert in der himmlischen Welt. Er wurde erkennbar als Herr und König eingesetzt, sodass letztendlich alle Engel, dass die ganze unsichtbare Welt erkennt, wer er ist. Da stellt sich keine Frage. Ist interessant, wenn Jesus Menschen begegnet, die von einem Dämon besessen waren, während bei den Menschen immer unklar war, wer ist denn jetzt Jesus? Ist er wirklich der Messias? Bei den Dämonen, die durch diese Menschen zu Jesus sprechen, ist es völlig klar. Die wissen sofort, wer Jesus ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er die absolute Macht über sie hat. Für sie stellt sich keine Frage. Er ist erschienen, er ist der Herr, er ist der König. Aber er ist nicht nur erschienen den Engeln, das ist jetzt wieder die himmlische Seite, sondern auch auf der Erde wieder die irdische Seite, gepredigt den Heiden. Diese Proklamation Jesu findet nicht nur im Himmel statt, sondern auch auf Erden. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. Warum? Weil Jesus eben nicht nur der König der Juden ist. Jesus ist nicht nur der König aller Menschen. Jesus ist der König der ganzen Schöpfung. Er ist der Herr und König über alles. In ihm, durch ihn und zu ihm wurde alles geschaffen im Himmel und auf Erden. Er ist der König. Und deshalb werden sich alle Knie vor ihm beugen und alle Zungen werden bekennen. Er ist der Herr. Also hier wird nochmal deutlich gemacht, wer ist Jesus? Er ist nicht einfach nur irgendein Prophet. Er ist der Herr und König über alles. Und was ist die Konsequenz des Ganzen? Das wird uns dann in Strophe 3 beschrieben. Geglaubt in der Welt. Wir sehen hier die Auswirkung dieser Proklamation, dass er nicht nur gepredigt wird, sondern dass Menschen auch zum Glauben an ihn kommen. Wir wissen, dass nicht jeder, der die Botschaft hört, zum Glauben kommt, aber wir sehen auch in der Geschichte und erleben es auch heute vielfach immer wieder, wie Menschen auch heute durch die Verkündigung des Evangeliums zum Glauben kommen. Wie sich dieser Glaube ausbreitet wie ein Lauffeuer. Und wenn man sich einfach nur mal anschaut, die ersten paar hundert Jahre, wie aus dieser kleinen Schar von Christen, Jesus und seine paar Nachfolger, letztendlich innerhalb von 350 Jahren der christliche Glaube zur Staatsreligion des damaligen Weltreichs wurde, ist eigentlich unglaublich. Und menschlich gesehen vielleicht auch nicht wirklich machbar, da muss mehr dahinter stehen. Das heißt, er wurde nicht nur verkündigt, sondern er wurde auch geglaubt. Und trotzdem, das zieht sich durch die ganze Bibel durch, ist es immer beides. Die einen, die an ihn glauben, die anderen, die es ablehnen. Er wurde geglaubt in der Welt, das ist wieder die irdische Seite und dann die himmlische und aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist das, ich habe gerade ja schon ein bisschen Philipper 2 zitiert, wo ich gesagt habe, dass alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen werden, dass er der Herr ist. Jesus war bereit, das wird nochmal im Philipperbrief in diesem Hymnus beschrieben, er war bereit, sich selbst zu erniedrigen, Mensch zu werden. Also im Grunde ist es auch ein Glaubensbekenntnis wie das hier. Er war bereit, den Weg bis ans Kreuz zu gehen. Er hat sich selbst erniedrigt und Gott, der Vater, hat ihn deshalb erhöht. Er wurde aufgenommen in Herrlichkeit. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er ist der Herr im Himmel und auf Erden. So, wenn also Paulus jetzt sagt, wir als Gemeinde, wir sind ein Pfeiler der Wahrheit, dann ist genau das diese Wahrheit, von der er spricht, nämlich, dass Jesus Christus der Herr ist. Das kürzeste und einfachste Glaubensbekenntnis, Jesus ist Herr. Er ist der Herr im Himmel und auf Erden. Und wenn es also darum geht, dass wir eben eine Pfeiler, eine Säule der Wahrheit sein sollen, dann geht es darum, dass wir letztendlich ein Pfeiler, eine Säule Jesu Christi sind. Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die einzige Hoffnung in dieser Welt. Er ist die einzige Hoffnung für uns als Gemeinde. Das heißt, Pfeiler der Wahrheit zu sein, bedeutet an diesem Jesus festzuhalten. Aber nicht nur an Jesus, sondern auch an seinem Wort. Denn letztendlich ist das Wort Gottes, die Bibel, nichts anderes als die Offenbarung Gottes, die Gott uns geschenkt hat, wo wir von Jesus lesen dürfen, wo wir über ihn erfahren dürfen und wo wir letztendlich seinen Willen auch erkennen und erfahren dürfen. Jesus selber betet im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17, Vers 17. Dort betet er für die Jünger, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Pfeiler der Wahrheit zu sein, bedeutet somit an seinem Wort, an Jesus selbst festzuhalten. Und das ist die nächste Frage eben, die wir uns jetzt stellen wollen. Wie kann die Gemeinde ein Pfeiler der Wahrheit sein? Wie leben wir das? Wie fühlen wir diesen Auftrag oder diese Zustandsbeschreibung, die Paulus gibt? Wie fühlen wir die auch mit Leben, dass wir wirklich auch angemessene Pfeiler der Wahrheit sind? Und ich glaube, es ist letztendlich ein dreifaches Festhalten. Es ist ein Festhalten an Jesus, es ist ein Festhalten am Wort Gottes, aber es ist auch ein Festhalten an den Glaubensbekenntnissen der Väter. Das beginnt ja schon hier im Neuen Testament, diese Glaubensbekenntnisse. Und wir haben gerade schon gesehen, warum sie notwendig waren. Warum ist es notwendig, dass betont wird, er ist offenbart im Fleisch? Weil es auch schon von Anfang an Leute gibt, die sagen, nee, so war es nicht. Das heißt, die ganzen Glaubensbekenntnisse, auch das Apostolikum, das apostolische Glaubensbekenntnis und auch die anderen frühkirchlichen Glaubensbekenntnisse, die von den drei großen Kirchen, von der katholischen Kirche, von der orthodoxen, aber auch von der protestantischen Kirche bis heute geglaubt werden, was ja die Gemeinsamkeit ist, die sind dadurch entstanden, dass eben auch andere Lehren unterwegs waren. Sie haben sich nicht zusammen getroffen und haben gesagt, jetzt müssen wir mal miteinander überlegen, was wir als Christen eigentlich glauben, sondern sie sind zusammengekommen, weil sie gemerkt haben, da gibt's falsche Strömungen. Die machen die Gemeinde kaputt. Die rütteln an dieser Säule der Wahrheit. Sie bringen sie ins Wanken und deshalb müssen wir dran festhalten, was ist die Wahrheit? Und so hat man sich getroffen und diese Glaubensbekenntnisse sind letztendlich auch da nicht dafür bekannt, dass sie sich um jede theologische Spitzfindigkeit drehen, sondern dass sie sich um die grundlegenden Dinge drehen. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Eins dieser Postulate. Gehen wir jetzt nicht alle weiteren Glaubensbekenntnisse durch. Wir haben ja das eine gerade gesehen, das jetzt Paulus hier vorgestellt hat. Aber es ist wichtig, dass wir daran festhalten. Dass wir an dem festhalten, was letztendlich auch schon unsere Vorfahren geglaubt haben. Und dass wir heute eben nicht leichtfertig über diesen Glauben hinweggehen und sagen, na, heute wissen wir alles besser. Das haben die früher halt falsch geglaubt. Natürlich haben sich auch die Christen früher an vielen Stellen schon geirrt. Aber es hat trotzdem den Grund, an gewissen Dingen festzuhalten, die sich bewährt haben. Das Zweite ist dieses Festhalten am Wort Gottes. Dass wir nicht nur an den Vätern, am Glauben der Väter festhalten, sondern auch am Wort Gottes. Und auch ganz ähnlich ist ja auch der heutige Angriff auf sein Wort an vielen Stellen, dass immer mehr in Frage gestellt wird, ja, ist es wirklich Wort Gottes? Hat Gott sich da wirklich selber offenbart oder ist es nicht vielmehr irgendwelche Erfahrungen von Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, die mit Gott unterwegs waren und die ihre Erfahrungen aufgeschrieben haben? Die Bibel bezeugt ganz klar, dass sie Wort Gottes ist und dass sie deshalb Wahrheit ist und dass es wichtig ist, dass wir an dieser Wahrheit festhalten. Und wenn wir diesen Kern letztendlich dieser Säule immer mehr in Frage stellen, wenn in dieser Säule, sag ich mal, in dieser mit Stuck verzierten Säule am Ende kein steinerner oder kein hölzerner Kern, sondern gar kein Kern mehr drin ist, weil wir das immer mehr alles in Frage stellen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Säule immer mehr in sich zusammenstürzt und am Ende keine tragende Säule mehr da ist. Es geht also auch dran, darum am Wort Gottes festzuhalten. Und letztendlich geht es aber auch darum, an Jesus festzuhalten. Aber dazu ist eben auch wieder das Wort Gottes wichtig. Für diejenigen, die sagen, ja, Jesus ist doch wichtiger als das Wort Gottes. Natürlich ist Jesus wichtiger als jetzt einfach nur die Bibel. Aber Jesus ist das Wort Gottes. Er wird uns auch als das Wort Gottes vorgestellt. Und woher wissen wir, wie Jesus ist, wenn nicht aus dem offenbarten Wort Gottes, aus der Bibel? Und genau das ist ja auch wieder ein Problem der heutigen Zeit. Dass da, wo das Wort Gottes in Frage gestellt wird, da wird ein Bild von Jesus gemalt, das am Ende mit dem Jesus der Bibel nichts mehr zu tun hat. Dann bastel ich mir Jesus so, wie ich ihn haben will. Kann man machen. Aber man braucht sich auch dann nicht wundern, wenn auch dann diese Säule wieder in sich zusammenfällt. Das heißt, es geht um dieses Festhalten. Und wenn wir uns als Gemeinde die Frage stellen, wie wir dieser Pfeiler sein wollen, dann besteht es im Grunde aus zwei Dingen. Zum einen eben aus dem Glauben, dass wir an diesen Wahrheiten, an diesen biblischen Wahrheiten festhalten und sie nicht einfach über den Haufen werfen, nur weil sich die Zeiten heute verändert haben. Das haben wir jetzt schon intensiver gesehen. Muss man sich aber auch immer wieder damit beschäftigen als Gemeinde. Was glauben wir eigentlich? Was sind denn die Grundlagen unseres Glaubens? Beschäftigen wir uns damit? Oder setzen wir voraus, es wird schon jeder wissen, der in die Gemeinde kommt, was wesentlich ist und was unwesentlich ist. Also die Lehre spielt auch eine wichtige Rolle. Aber gleichzeitig dürfen wir einen zweiten Aspekt nicht vergessen. Dass nämlich genauso wichtig wie der Glaube auch das Leben ist. Dass das, was wir glauben, auch in unserem Leben real wird. Denn ein Problem ist da, wo das nicht mehr geglaubt wird. Aber ein anderes Problem ist dort, wo vielleicht die Wahrheiten des Evangeliums mit dem Lippen bekannt werden, aber überhaupt nicht mehr mit Leben gefüllt werden. Wie sagt Jakobus so schön, ein Glaube ohne Werke ist ein toter Glaube. Ein Glaube, der nicht auch im Leben sichtbar wird, ist ein Glaube, der tot ist. Weil letztendlich, wenn wir uns das mal wieder ganz praktisch vor Augen führen, wenn wir sagen, okay, wir als Gemeinde, wir sind jetzt also so eine Säule, an der man erkennen kann, was Wahrheit ist. Dann sehen die Leute ja nicht nur das, oder sie hören ja nicht nur das, was wir sagen, sondern sie sehen ja auch, wie wir leben. Und die große Frage ist, passt das eine mit dem anderen zusammen? Paulus selber erinnert Timotheus ja am Anfang unseres Textes von heute ja daran, dass er sagt, du sollst nicht vergessen, wie man sich verhält in der Gemeinde, dem Hause Gottes. Also es geht hier auch ganz konkret ums Verhalten. Und dementsprechend stellt sich ganz entscheidend die Frage für das Miteinander in unserer Gemeinde und für das Glaubensleben eines jeden Einzelnen, bezeugen wir Jesus, bezeugen wir die Wahrheit auch durch unser Leben? Bezeugen wir ihn durch unsere Wahrhaftigkeit, durch unsere Liebe zueinander und zu jedermann, durch unsere Bereitschaft, einander zu vergeben, durch unsere Freude am Herrn in allen Lebensumständen. Nicht nur dann, wenn es uns gerade gut geht, sondern vor allem dann, wenn es uns auch schlecht geht. Durch unsere Dankbarkeit, egal was da kommt. Durch unsere Demut, durch unsere Barmherzigkeit, durch unser dienendes Herz. Durch unser Streben nach Gerechtigkeit. Dadurch, dass wir den sehen, der von anderen nicht gesehen wird. Oder auch dadurch, dass wir uns um den kümmern, der von allen anderen vernachlässigt wird. Dadurch, dass wir um Beziehungen kämpfen, die zerbrochen sind und sie nicht einfach so dahingeben. Dadurch, dass Jesus selbst immer mehr Gestalt in unserem Leben annimmt. Und ich glaube, jeder von uns könnte jetzt noch weitermachen. Wir können die Liste noch füllen und jetzt die restliche Predigt damit auffüllen, was das alles beinhaltet, Jesus gemäß zu leben. Das sehen wir an vielen Stellen in den Briefen. Wir sind nicht allein deshalb eine Säule der Wahrheit aufgrund unserer Lippenbekenntnisse, sondern damit unsere Lippenbekenntnisse auch mit Leben gefüllt werden. Ein Lippenbekenntnis ist kein Problem. Es darf nur kein Todeslippenbekenntnis sein. Es muss mit Glauben, mit Leben untermauert werden. Damit wir am Ende als Gemeinde nicht als die dastehen, die zwar die Vergebung predigen, aber sie überhaupt nicht leben. Die nicht mal innerhalb der Gemeinde bereit sind, einander zu vergeben. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Für die Wahrheit einzustehen, die Wahrheit zu proklamieren und die Wahrheit letztendlich auch zu leben. Und diese Aufgabe, die ist nicht leicht. Diese Aufgabe ist letztendlich unmöglich. Aber jetzt kommt das große Aber. Was uns Menschen unmöglich ist, das ist Jesus möglich. Und das ist jetzt das Tolle. Er lebt in uns durch seinen Geist. Und wir sehen letztendlich auch hier wieder in diesem Bild der Säule, dass wir nur dann eine Säule der Wahrheit sein können, sowohl als Gemeinde als auch als Einzelpersonen, wenn Christus durch seinen Geist im Kern dieser Säule lebt, wenn er in uns lebt. Nur er hält uns aufrecht. Nur er macht uns zu einer festen Säule. Wir sind vielleicht nur so ein bisschen dieser Stuck außenrum, der sofort zusammenbröseln würde, wenn dieser Kern Jesus nicht da wäre. Aber durch Jesus in uns wird das möglich, was vorher unmöglich ist. Und ja, das ist ein Kampf. Und ja, wir werden als Einzelpersonen und als Gemeinde nicht perfekt sein. Wir werden nie die perfekte, wunderschöne Säule sein, die wir sein sollten. Aber sie soll unser Ziel sein. Und Gott hat sich was dabei gedacht. Er hat an der anderen Stelle, es heißt ja, es ist der Schatz in irdenen Gefäßen. Er hat diesen Schatz nicht in perfekte Gefäße gepackt. Er hätte es alles auch anders machen können. Aber er möchte uns Menschen gebrauchen, um sich in unserer Schwachheit zu verherrlichen. Und ich möchte dieses Bild jetzt zum Abschluss noch mal ein bisschen noch mal mit einem weiteren Bild ergänzen, um das noch ein Stück deutlicher zu machen. Weil das eine ist ja so eine Säule, die jetzt in der Landschaft steht und auf etwas hinweist. Aber das biblische Bild ist ja eigentlich noch ein Stück weit drastischer. Denn eigentlich spricht die Bibel ja nicht nur davon, dass wir als Gemeinde eine Säule der Wahrheit sind, sondern dass wir auch das Licht in dieser Welt sein sollen. Das Licht in der Finsternis dieser Welt. Und wie könnten wir so eine Säule nennen, die in der Finsternis steht und oben ein Licht drauf hat? Leuchtturm. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, ein Leuchtturm zu sein. Und dazu möchte ich noch einen weiteren Bibeltext lesen aus 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21. Da schreibt Petrus Folgendes. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift eine Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Petrus macht hier deutlich, er sagt zu der Gemeinde, er sagt, woran sollt ihr festhalten? Ihr sollt an diesem prophetischen Wort festhalten. Warum sollt ihr an diesem prophetischen Wort festhalten? Weil es Wort Gottes ist. Das ist nichts, was sich irgendwelche Menschen ausgedacht haben, sondern Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist diese Sachen gesprochen, aufgeschrieben. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese Offenbarung Gottes, dass das Wort, das wir haben, eben kein Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Und Petrus sagt jetzt, und aus diesem Grund, weil es Gottes Wort ist, sollen wir noch mehr darauf Acht haben, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Müssen wir uns vielleicht mal ganz kurz nochmal vor Augen führen. Aus unserer heutigen Zeit ist das Bild hinkt ein bisschen, weil wir das ja gar nicht mehr kennen, was es bedeutet, komplett Finsternis und kein Licht zu haben. Wir haben ein Handy, wir haben Taschenlampen, wir haben alles Mögliche und wenn man hier irgendwo in der Stadt unterwegs ist, ist es so hell mit Straßenbeleuchtungen und allem drum und drum, dass wir es ja gar nicht mehr kennen, was es bedeutet, in absoluter Finsternis zu sein und kein Licht zu haben. Wo mir das mal eindrücklich geworden ist, wir hatten mal schon Jahre her auf so einer Freizeit mit Jungschalern, da waren wir auf der Alp und sind in eine Höhle gegangen. Dann hatten wir unsere Taschenlampen dabei und sind dann da rein und ist jetzt nicht so ganz mein Ding, wenn es da auch ein bisschen enger und alles wird. Also brauche ich jetzt auch nicht öfter, aber ich fand es total faszinierend. Wir waren dann irgendwo in der Mitte dieses Weges und dann haben wir alle unsere Taschenlampen ausgemacht. Und dann war es wirklich finster. Da war es absolut dunkel, man sieht gar nichts mehr. Und wir wären hoffnungslos verloren gewesen in dieser Höhle, wenn wir nicht noch Lichter dabei gehabt hätten, die wir wieder anmachen hätten können. Das heißt, das Licht war unsere einzige Hoffnung, um aus dieser Höhle wieder gut rauszukommen. So, und Petrus sagt jetzt, das ist nämlich das Bild, das er hier vor Augen hat. So sollen wir auf das Wort Gottes auch Acht haben. Warum? weil es die einzige Hoffnung ist, die wir in dieser Welt haben. Das Wort Gottes ist die einzige Hoffnung. Diese, nicht nur das Wort, sondern letztendlich seine Offenbarung in Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, ist die einzige Hoffnung, die wir Menschen haben. Das ist die Hoffnung, für die wir da sind. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum wir ein Licht, warum wir eine Säule der Wahrheit sein sollen. Nicht einfach nur, damit Menschen darüber nachdenken und sagen, ach, das ist ja eine schöne Wahrheit, die ihr habt, sondern dass sie diese Hoffnung ergreifen und dass sie letztendlich diese Hoffnung aufs ewige Leben haben können. Es geht also um die einzige Hoffnung in einer Welt voller Finsternis. Und ich habe den Eindruck, dass auch wir als Christen, was auch total menschlich ist, dass auch wir so oft pessimistisch in die Zukunft schauen. Wir erleben, was um uns herum gerade alles passiert, und das lässt uns natürlich alles nicht kalt. Und wir fragen uns, wie wird es in dieser Welt weitergehen? Wie wird es in unserem Land weitergehen? Wie sieht das Ganze in 20 Jahren oder in 50 Jahren aus? Wie wird es uns als Christen ergehen? Und. Aber gerade diese Auseinandersetzung mit diesem, was die Welt um uns herum, was dort alles passiert, führt auch oft zu so einem Pessimismus. Wir haben Angst, dass überall Stück für Stück die Lichter ausgehen. Und wir vergessen dabei eine ganz wichtige Sache. Dass die Finsternis um uns herum finster ist, ist völlig normal. Unsere Aufgabe ist es, Licht zu sein. Unsere Aufgabe ist es, ein Leuchtturm in dieser Welt zu sein. Und es ist völlig egal, ob wir jetzt eine Gemeinde sind, wo jeden Sonntag 5000 Gottesdienstbesucher kommen, oder ob wir eine Gruppe mit 15 Leuten sind. Unsere Aufgabe ist es, ein Licht, ein Leuchtturm dort zu sein, wo Gott uns hingestellt hat. Und es ist unsere Verantwortung, unter anderem auch Jesu Verantwortung, zum Glück, dass dieses Licht nicht ausgeht. Und so sagt eben Petrus, wir sollen auf das Wort Acht haben wie auf ein Licht in der Finsternis. Das ist unsere Verantwortung. Was dieses Licht am Ende bewirkt bei den Menschen, das ist Gottes Verantwortung. Das liegt nicht an uns. Deshalb lasst uns also festhalten an unserem Bekenntnis zu Christus und zu seinem Wort. Lasst uns da als Gemeinde und jeder Einzelne in seinem Glaubensleben fest dran festhalten. Lasst das, was wir glauben, auch wirklich in unserem Leben Realität werden, dass wir nicht mit den Lippen das eine bekennen und auf der anderen Seite das andere leben. Und weil wir wissen, dass es unmöglich ist, lasst uns deshalb füreinander einstehen im Gebet, dass Jesus sich in seiner Gemeinde verherrlicht und wir zu Säulen seiner Wahrheit werden. Lasst uns füreinander beten. Es ist so wichtig, dass wir das tun. Es ist kein Zufall, dass Paulus jedes seiner Briefe mit Gebet für die Gemeinde beginnt. Dass er dafür dankt, was Gott alles schon in der Gemeinde getan hat. Und dass er dafür bittet, dass sie wachsen sollen im Glauben, in der Liebe, in der Erkenntnis und so weiter. Er bittet für ganz konkrete geistliche Anliegen, weil er weiß, es ist notwendig. Und dann lasst uns dran festhalten, an dieser Hoffnung und Zuversicht, dass der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Lieber Herr Jesus, und so möchte ich dir danken für all das, was du in unserem Leben schon getan hast. Ich möchte dir danken für all das, was du hier in der Gemeinde schon getan hast, wie oft du dich hier schon verherrlicht hast, in der Gemeinde und im Leben eines jeden Einzelnen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns zu einer festen Säule deiner Wahrheit machst, dass du uns zu Leuchttürmen in dieser Welt machst, dass du uns zu Hoffnungsschimmern in dieser Welt machst, dass Menschen durch unser Zeugnis zum Glauben an dich kommen und das ewige Leben bekommen. Herr, das ist unser Auftrag. Und du siehst, wie schwer es uns oft fällt und wie wir oft daran verzweifeln, dass wir diesem Anspruch nicht gerecht werden. Lass uns immer wieder auch an diesen Punkt kommen, zu erkennen, wir können es nicht, aber du in uns. Und so möchte ich dir danken, dass du alles bist, was wir brauchen, dass wir uns einfach nur an dir festhalten müssen und dass du zu deinem Ziel kommen wirst. Dir sei Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.